Teens Talk.
Morgen ist Dienstag.
Morgen ist Dienstag.
Morgen ist Dienstag.
Morgen ist Dienstag.
Heute ist Teens Talk.
Heute ist Teens Talk.
Heute ist Teens Talk.
Heute ist Teens Talk.
Ich darf Sie alle recht herzlich zu unserem heutigen Teens Talk Takeover begrüßen. Melinda Franzke, Lisa Wölfel und Franziska Pupeter vom Rechtspodcast Veto übernehmen heute die Teens Talk Regler. Auf was wir uns dabei freuen können, wird uns Melinda gleich selbst erzählen.
Hallo, wir begrüßen wieder alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich zu einer neuen Folge von Veto. Der Podcast ist ein Projekt vom Forum Kritische Juristinnen und er wird von Lisa Wölfel, Melinda Franzke und Franziska Pupeter gestaltet. In Zukunft werden auch weitere Mitglieder sich einbringen aus dem Forum Kritische Juristinnen und wir freuen uns schon auf die gemeinsame Gestaltung. Lisa kümmert sich heute wieder während der Aufnahme um die Technik. Mein Name ist Melinda. Und gemeinsam mit Franziska werde ich die heutige Diskussion leiten. Viel Vergnügen! Marco Schweiger ist Waffenhändler und betreibt im Westen von Wien seinen Waffenshop, sein Ausbildungszentrum und seinen Schießkeller. Und Georg Eckelsberger ist Journalist und hat über die Rechercheplattform Dossier seine umfangreiche Recherchen zum österreichischen Waffenhersteller Glock und dessen Exporte veröffentlicht.
Herr Schweiger, Sie sind Waffenhändler. Wie viele Waffen haben Sie zu Hause?
Bei mir zu Hause momentan ungefähr 10 Schusswaffen. Wobei da ja schon gleich die Unschärfe war in der Frage. Im Waffenrecht muss man genau unterscheiden zwischen Waffe und Schusswaffe. Das heißt, da ist das Waffengesetz sehr pinkelig. Also Schusswaffen ungefähr 10.
Haben Sie eine Lieblingsschusswaffe?
Ja. Es hängt natürlich immer von dem Zweck ab, wofür man es verwendet, wofür man sie hat. Ich darf ja auch Schusswaffen führen. Und führen tue ich am liebsten Colt 1911.
Herr Eckelsberger, haben Sie schon einmal geschossen mit irgendeiner Schusswaffe?
Ja, ich habe den Grundwehrdienst geleistet beim Bundesheer und habe dort mit einem Sturmgewehr 77 geschossen und habe im Rahmen einer Recherche vor 2 Jahren auch zum ersten Mal mit einer Handfeuerwaffe geschossen, also mit einer Fastfeuerwaffe, mit einer Glock 17.
Und wie war das für Sie?
Also ein ganz persönlicher Eindruck für mich war das Schießen mit der Pistole eher unangenehm. Ich hatte das Gefühl, nicht richtig zielen zu können. Mich hat auch in dem Fall der Rückstoß irgendwie, ist mir stärker in Erinnerung geblieben. Grundsätzlich hat mir das nicht so großen Spaß gemacht. Beim Bundesheer, das ist jetzt schon sehr lange her bei mir, war es eine nette Abwechslung zur sonstigen Tristesse dort in der Kaserne. Und da war es eigentlich eine nette Abwechslung, schießen zu gehen.
Herr Eckelsberger hat gerade schon ein Schlagwort dieser Sendung auch erwähnt, nämlich Glock. Sie haben da umfassende Recherchen auch veröffentlicht. Meine Frage richtet sich aber jetzt erstmal an Herrn Schweiger. Und zwar will das österreichische Waffenunternehmen Glock ja vor allem Waffen auch ins Ausland exportieren, um die dort zu verkaufen. In der Regierungsvorlage jetzt der aktuellen Regierung wird angekündigt, dass die Genehmigung für diese Exporte vereinfacht werden sollen. Haben Sie davon schon gehört und was halten Sie davon?
Man muss hier grundsätzlich mal unterscheiden zwischen dem Export erstens einmal innerhalb der EU, der im Prinzip momentan schon vor allem im Zivilbereich, da ich kann ja primär nur vom Zivilbereich reden, problemlos ist. Also wenn jemand einen Waffenhändler aus dem Ausland hier bei uns bestellt, das beantragt man bei der Waffenbehörde, bei der Zuständigen, die Exportbewilligung, die gilt 1 Jahr. Das heißt, ich darf jetzt auch schon ohne Probleme im Zivilbereich Waffen exportieren innerhalb der EU. Was ganz was anderes ist natürlich mit kriegsführenden Ländern. Was anderes ist es natürlich mit Militärwaffen. Diese beiden Bereiche, die unterliegen ganz, ganz strengen Reglementierungen. Da läuft ohne Zustimmung von 3 Ministerien, so nach dem Motto, gar nichts. Ob das jetzt leichter wird oder nicht, da muss man auch gleich dazu sagen, das ist ein Thema, das uns Waffenhändler ja nicht betrifft. Wir verkaufen ja fast ausschließlich nur an Zivilisten und praktisch niemals an Militärs. Die kaufen direkt beim Hersteller, weil die ganz andere Stückzahlen haben.
Und exportieren Sie auch als Waffenhändler jetzt Waffen in andere EU-Länder?
wir haben selten, aber doch gelegentlich sind Anfragen. Primär haben wir so ein, wir haben so eine Exportbewilligung, ich habe sie. Ich verwende es eigentlich primär für Rücksendungen, weil wir eher importieren.
In einer Veröffentlichung haben Sie die These aufgestellt, dass manche Politiker eine gewisse Verbindung zum Unternehmen Glock haben. Seit wann ist das eigentlich so?
Also grundsätzlich als Journalist interessiert mich ja immer die Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik in gewisser Weise, weil grundsätzlich ein Privatunternehmen, solange es keine Gesetze bricht, kann natürlich tun und lassen, was es will. Die Öffentlichkeit kann das natürlich trotzdem interessieren. Aber wo es interessant wird, ist, wenn sich gewisse Verbindungen zwischen Politik und Wirtschaft zeigen. Und bei der Firma Glock ist das ganz deutlich und ganz interessant, dass es hier vor allem eine Partei, nämlich die Freiheitliche Partei, sozusagen betrifft. Da gibt es historisch gesehen seit den späten 90er Jahren, da gab es damals eine, wie mir damalige Wegbegleiter sagen, eine durchaus enge Freundschaft zwischen dem Glock-Gründer und Glock-Erfinder Gaston Glock und dem damaligen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider. Diese Freundschaft hat sich allerdings nicht im Auge der Öffentlichkeit abgespielt. Angeblich sind die zwei Männer immer, wenn sie quasi zeitgleich in Kärnten waren, gemeinsam essen gegangen, haben sich besprochen. Das ist aber, wie man so sagt, nicht an die große Glocke gehängt worden. Es gab dann ein Vorkommnis, ich glaube es war das Jahr 2000, wo später rausgekommen ist, dass damals Gaston Glock gemeinsam mit Jörg Haider gemeinsam in einem Glock-Privatchat nach Moskau geflogen sind, um, wie man sagt, damals quasi Parallelverhandlungen zu führen zum Ankauf von Abfangjägern. Damals wollte anscheinend Jörg Haider mit dem Kreml irgendwie verhandeln, ob wir nicht vielleicht doch Mix kaufen sollen. Es sind dann Eurofighter geworden. Aber es zeigt sich schon, dass damals eben eine Freundschaft hier da war zwischen den zwei Männern und gleichzeitig aber auch, dass es hier in den wirtschaftlichen und politischen Bereich gegangen ist. Und interessanterweise setzt sich das fort, nämlich nicht nur diese persönlichen Treffen und Bekanntschaften und nicht nur diese gemeinsamen sozusagen politischen Interessen zwischen der Firma Glock und der Freiheitlichen Partei, sondern auch, dass diese Treffen nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, sondern dass das ein wenig hinter verschlossenen Türen stattfindet, was natürlich gerade in der heutigen Zeit, wo eigentlich so gut wie alles in sozialen Medien und so weiter gespielt wird, gerade von Politikern, schon bemerkenswert ist.
Profitiert denn nicht eigentlich die Waffenwirtschaft in Österreich?
Wir haben uns das recht genau angeschaut und ich sage ganz offen, wir können nicht sagen, deswegen, hier gab es diese Zuwendung, diese Freundschaft, deswegen gab es auf der anderen Seite diesen Gefallen. Es gibt einen Punkt, wo es sehr stark in diese Richtung geht. Ich kann aber nicht behaupten, dass es hier ein Gegengeschäft gab. Aber es gibt das Vorkommnis, dass der jetzige und auch schon damalige Verkehrsminister Norbert Hofer im Februar zu Gast war bei der Familie Glock bei einem ganz illustren Pferdereitturnier in Kärnten. Dort sind Superstars zu Gast und der Verkehrsminister war dort in einer Runde mit Rod Stewart und John Travolta und Supermodels und so weiter. Also durchaus war es sicher ein netter Abend. Eben am Tisch von Katrin Glock, der Ehefrau von Gaston Glock und dem Gaston Glock. Und zwei Monate später wurde Katrin Glock in den Aufsichtsrat der Autocontrol berufen, also einer öffentlichen Behörde. Und hier ist, als Journalist sehe ich hier einfach den zeitlichen Zusammenhang. Und ich stelle die Frage, worin besteht exakt die Qualifikation der Frau Katrin Glock für diesen Aufsichtsratposten? Sie ist seit Herbst 2017 ist sie auch Co-Geschäftsführerin der Firma, über die Gaston Glock seine Privatjets betreibt. Ich sehe hier trotzdem eine, wie soll man sagen, schiefe Optik nennt man es dann oft, wenn man es in einem Artikel beschreibt.
Die Politik hat da einen ganz, ganz starken Einfluss auf Wirtschaft und die rechtlichen Auswirkungen.
Genau, das ist jetzt, ich meine, das, was ich gerade beschrieben habe, das wäre, ich möchte hier nichts unterstellen, aber das wäre sozusagen ein Gefallen. Also das wäre zu sagen, man kennt sich und man gibt sich hier sozusagen einen Posten. Das möchte ich nicht unterstellen, da es wird auch bestritten, dass das so war von Seiten des Verkehrsministers, aber wir haben halt den zeitlichen Zusammenhang.
Persönliche Beziehungen zwischen Politikern und Politikerinnen und Unternehmerinnen und Unternehmern sind halt dann problematisch, wenn dahingehende Gesetze gemacht werden. Und deshalb nochmal ein Verweis auch auf das Regierungsprogramm der aktuellen Regierung, das eben schon diese Vereinfachung der Exportgenehmigungen ankündigt. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage zu diesem Themenbereich an Sie, Herr Schweiger. Können Sie für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch kurz erklären, wie das genau abläuft? Sie haben schon erwähnt, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen Kriegsmaterial und zivilen Waffen. Aber zurzeit ist in den Medien auch besonders die Thematik von Kriegsmaterial wieder aktuell. Und insbesondere eben die Lieferung von Kriegsmaterial an Ländern, von denen man weiß, dass sie Menschenrechte verletzen. Wie kann das überhaupt passieren, dass das Unternehmen Glock Waffen in so ein Land exportiert?
Schwierige Frage. Wir sind ja in dem Bereich, wo ohne Politik nichts mehr geht. Ja, wenn ich heute vielleicht auch zu der ganzen Diskussion Glock, vielleicht um eine Idee zu kriegen, ja, die Firma Glock, die verkauft nicht 1.000 Waffen, die verkauft nicht 100.000 Waffen, sondern wenn die einen großen Auftrag kriegt, dann verkauft sie auf einen Schlag 1 Million, 10 Millionen Pistolen. Das heißt, wir spielen in einem Bereich, wo wirklich enorme Summen bewegt werden und wo natürlich auch dann immer, wenn ich jetzt nett wäre, würde ich sagen, dass das Thema Arbeitsplatzsicherung ins Spiel kommt, das Thema Standort, Wertigkeit eines Standortes etc. Auf der anderen Seite natürlich auch die Vermutung naheliegt, dass sehr vieles über vielleicht irgendwelche Förderungen oder Ähnliches läuft. Grundsätzlich einmal, wenn jetzt ein kleiner Unternehmer wie ich zum Bundesministerium hingehen würde und sagen würde, ich möchte jetzt 10, nehmen wir Glocks, exportieren in, was nehmen wir, zum Beispiel in den Iran, dann würden mich die gelinde gefragt, sagt fragen, ob ich irgendwo angrennt bin. Das heißt, die würden mich dann wahrscheinlich eher besachwalten, als dass ich Bewilligung dafür kriege. Wenn ich 10 Millionen exportiere oder 1 Million exportiere, dann wird man eine Lösung finden.
Ich würde die Frage auch noch ganz gern weitergeben an Sie, Herr Eckelsberger. Sie haben sich ja auch in Ihren Recherchen damit beschäftigt, welche Waffenexporte auch genehmigt wurden in den vergangenen Jahren. Was können Sie uns dazu sagen?
Vielleicht vorweg nur ein Gedanke dazu, warum gibt es überhaupt Waffenexportbestimmungen? Dahinter stehen eigentlich, wenn man simpel sagt, drei Gedanken. Wir wollen grundsätzlich dafür sorgen, dass Österreich nicht in Länder exportiert, wo gewisse Bestimmungen, Gesetze dagegen sprechen, wo es zum Beispiel ein Embargo gibt. Wir wollen nicht, dass mit diesen Waffen Dinge passieren, die wir moralisch nicht vertreten können, dass zum Beispiel unschuldige Zivilisten damit unterdrückt werden oder ermordet werden. Und wir wollen nicht, dass österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger damit verletzt oder getötet werden. Das sind im Endeffekt die Ziele, die wir da verfolgen. Wenn ich jetzt Glocks exportieren will, dann ist das Wirtschaftsministerium zentral zuständig. Fällt nicht unter Kriegsmaterial. Wenn ich Kriegsmaterial exportieren will, ist das Innenministerium zuständig. Und beide Ministerien konsultieren danach das Außenministerium und das Verteidigungsministerium. Und da sind die Kompetenzen ganz klar aufgeteilt. Das Außenministerium achtet auf das gesamte Thema, zum Beispiel Menschenrechte. Und das Verteidigungsministerium klärt hauptsächlich, haben wir dort österreichische Truppen und könnten die theoretisch durch diese Waffen gefährdet werden. Beide Ministerien können sagen, wir empfehlen ja, wir empfehlen nein. Es ist allerdings dann die Entscheidung nicht daran im Endeffekt gebunden. Ich hätte, also zu dem Punkt, was wird genehmigt und was nicht, könnte ich ein Beispiel sagen, das das vielleicht ganz exemplarisch zeigt. Es gab in den 2000er Jahren, es müsste 2005, 2006 rum gewesen sein, eine Lieferung von einigen tausend Glock-Pistolen in den Irak für die irakischen Sicherheitskräfte. Die waren damals quasi von den Amerikanern ausgebildet, nachdem die Amerikaner einmarschiert sind im Irak, und wurden damit ausgerüstet. Nach kürzester Zeit fiel auf, dass diese Waffen in den Händen von IS-Terroristen gelandet sind. Wie ist das passiert? Angeblich die Polizisten dort, die irakische Polizei, relativ wenig verdient, wollten sich was dazu verdienen, haben die Waffen am Schwarzmarkt verscherbelt. Das will man natürlich nicht. Und vielleicht um die Mechanik der Waffenexporte dann da noch abzubilden, darauf hat man reagiert. Glock wollte wieder exportieren, das Wirtschaftsministerium hat Bedenken angemerkt und hat gesagt, es ist gerade das passiert, wir können nicht nochmal in den Irak exportieren. Daraufhin, und das ist verbrieft auch in einer parlamentarischen Anfrage und in geleakten Dokumenten aus der US-Botschaft, daraufhin hat Glock gedroht, wollte die Republik verklagen und hat auch mit Abwanderung, mit Absiedelung der Fertigung gedroht. Meines Wissens nach ist dieser konkrete Export dann nicht genehmigt worden, aber man sieht schon, welches Spannungsfeld, was auch der Schweiger hier gerade gesagt hat, in welchem Spannungsfeld sich die Politik befindet. Einerseits, man will natürlich keinen Schaden verursachen durch die Exporte. Natürlich produziert Glock aber den Großteil der Waffen auch in Österreich. Also wir haben es natürlich einige Arbeitsplätze auch, die da dran hängen.
Vielleicht noch hier dazu sagen.
Ich wollte Sie gerade darauf ansprechen. Könnten Sie dazu noch ganz kurz was sagen?
Also in Österreich findet man ja dann meistens eine Lösung. In diesem Fall hier die einfachste Lösung ist, man sucht sich ein sicheres Drittland, das irgendwo politisch sozusagen in der Mitte bis zwischen den beiden Ländern steht. Und dann funktionieren plötzlich diese Transporte wieder oder diese Verkäufe wieder. Also es wird dann halt auf diese Schiene gearbeitet.
Wie würde das aber dann aussehen? Also was denken Sie sich, wenn da jetzt wirklich nur ein Ministerium zuständig wäre? Es gab ja nämlich schon die Überlegungen, dass vor allem nur noch ein Ministerium für die Waffenexporte zuständig ist.
Wir haben momentan eine Regierung, die trotz anderslautender Aussagen extrem wirtschaftsfreundlich ist. Das heißt, die Wirtschaft und hier vor allem eigentlich zwei Firmen in der Wirtschaft werden das natürlich extrem begrüßen, weil es eine sehr, sehr starke Vereinfachung der Exporte ist. Man braucht auch dann nochmal einen schimpfen nach dem Motto, wenn nicht so entschieden wird, wie man will. Gerade jetzt, wenn man kennt auch, deswegen habe ich auch zuerst gesagt, drei Ministerien, noch dazu drei Ministerien, die sich nicht unbedingt lieben im Normalfall. Also ein Außenministerium Innenministerium und Verteidigungsministerium ist traditionell nicht gerade eine freundschaftliche Beziehung, Außen- und Innenministerium genauso wenig. Drei sich nicht liebende Ministerien, die gemeinsam entscheiden müssen, heißt automatisch, dass tiefer diskutiert wird, dass man sich das genauer anschaut. Wenn plötzlich nur mal ein Ministerium da ist, von wem auch immer es dominiert sein soll, politisch, dann ist das plötzlich weg. Dann gibt es vermutlich einfach keine kritischen Stimmen mehr, sondern wird beschlossen und aus. Wir sind als Waffenhersteller sehr, sehr renommiert. Das ist nicht so. Ja. Auch Ferlach zum Beispiel hat weltweit einen exzellenten Ruf und das hat halt natürlich auch immer Begehrlichkeiten geweckt. Und mit Waffen kann man viel Kohle machen und mit viel Kohle kann man gut Politik machen.
Kommen wir eigentlich mal zu unserem nächsten Themenbereich. Waffenhandel und Zugang zu Waffen. Und bisher hat die EU drei Richtlinien erlassen, die den Zugang zum Waffen eben schrittweise eingeschränkt haben. Die Mitgliedstaaten haben dadurch die Rechtslage vereinheitlicht. Und finden Sie aber eigentlich, dass dies die Aufgabe ist von der EU, da Richtlinien zu schaffen, quasi ein Gesetzessystem aufzudringen?
Das ist eine sehr große Frage, die, glaube ich, jetzt auch über das Thema Waffen hinausgeht. Am Beispiel jetzt dieser aktuellen Waffengesetznovelle, soweit ich mich damit beschäftigt habe, ist die quasi eine Reaktion auf die Terrorattacken in Paris, in Bataclan. Und da gibt es so zwei zentrale Punkte, die mir aufgefallen sind. Da wird zum Beispiel gefordert, dass einzelne Waffenteile durchgehend so erkennbar gemacht werden, dass sie zurückverfolgbar sind, nicht nur die ganze Waffe, sondern auch einzelne Teile. Oder zum anderen, dass zum Beispiel Magazine mit mehr als 20 Schuss für Handfeuerwaffen oder für Handfeuerwaffen verboten werden. Das finde ich jetzt grundsätzlich für mich, soweit ich mich beschäftige, sagen Experten, dass das sinnvolle Maßnahmen sind. Sollen grundsätzlich EU-weit Dinge geregelt werden, gesetzlich geregelt werden? Ich würde jetzt mal sagen, ja, weil wozu haben wir sonst eine Europäische Union?
Hier bei diesen Regelungen, die jetzt in der dritten Richtlinie vorgeschrieben worden sind von der EU, ist halt wieder einmal sehr deutlich zu sehen, dass klassischerweise Politiker oft Entscheidungen treffen, Gesetze machen oder Richtlinien machen, in dem Fall, ohne viel Ahnung davon zu haben. Eines muss man ganz klar mal feststellen, dieses Waffengesetz gilt ausschließlich erstens mal für die Leute, die legal Waffen besitzen und zweitens nur für Zivilwaffen. Das heißt, all die Diskussionen von vorher betrifft das ja gar nicht. Nein, das muss man sich jederzeit bewusst machen. Und wenn man sich sämtliche Anschläge durchschaut in den letzten Jahrzehnten, sagen wir mal, einen einzigen Anschlag, der begangen worden ist, mit einer legal bei einem Waffenhändler gekauften Schusswaffe, den gibt es nicht. Ja. Der einzige interessante Amoklauf der letzten Jahre war der in Mistelbach im Mai. Das war ausnahmsweise mal eine legale erworbene Waffe. Ich nehme die meisten wirklich größeren Delikte, ob Terroranschläge oder Amokläufe, sind fast immer illegale Waffen. da zieht das ganze Waffengesetz nicht. Diese Kennzeichnungsvorschrift, da bin ich dabei, das ist ein guter Punkt, das können wir auch im Sprengstoffbereich schon seit einigen Jahren, geht die Tendenz dazu, dass man hier etwas detaillierter führt, die Listen, dass man nicht nur, dass man zum Beispiel nicht Teile von Schusswaffen kaufen kann und sich dann den Rest dazu basteln kann. Gute Geschichte, das mit diesen Magazinsbeschränkungen, ob ich jetzt in meinem Sturmgewehr oder in meiner Pistole 20 Schuss drin habe oder 10 Schuss oder 30 Schuss, macht aus meiner Sicht die Welt nicht wirklich sicherer. Also das als große Errungenschaft an die Glocke zu hängen, und das war der große Aufhänger bei dieser Waffengesetznovelle, es gibt sonst da drinnen fast nichts, was irgendwie noch relevant ist.
Ja, was ich nur interessant finde im Rahmen dieser Waffenrichtlinie, wo ja die Länder dann verpflichtet sind, die auch umzusetzen, dass das zum Beispiel in Österreich eigentlich Ausgangspunkt war, dafür zu sagen, okay, aber an welchen anderen Stellen können wir es lockern? Also zum Beispiel, es gibt eine große Waffenlobby in Österreich, die Interessengemeinschaft Liberales Waffenrecht, wo auch teilweise FPÖ-Politiker laut dieser Interessengemeinschaft Mitglied sind, die sofort eigentlich das als Anlass genommen haben, zu sagen, okay, gut, wenn wir hier in gewissen Punkten verschärfen, dann wollen wir aber Lockerungen auf anderer Seite haben. Und interessanterweise, wenn Sie, wie Sie richtig sagen, die Magazinbeschränkung als großer Wurf quasi verkauft wurde, in Österreich hat der Innenminister dieses Waffengesetz geframed unter dem Punkt Messerverbot für Asylwerber oder Asylberechtigte oder ähnliches. Also das finde ich dann schon spektakulär, wie das quasi umgedeutet wird und was dann im Endeffekt in der Öffentlichkeit ankommt.
Wir haben jetzt schon festgehalten, dass die EU-Richtlinie, auch die jüngste EU-Richtlinie, Antwortcharakter hat, auch auf Terroranschläge folgend. Meine Frage an Sie, Herr Schweiger, angesichts des steigenden Gefühls von Unsicherheit der Europäer und Europäerinnen, denken Sie, dass sich vermehrt Österreicher und Österreicherinnen auch Waffen zum Selbstschutz zulegen sollen?
Das denke ich nicht nur, sondern das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Begonnen hat es im Prinzip im November 2015, das war eben nach Paris. Zwei Ursachen, das eine natürlich auch im damals schon Wahlkampf oder Vorwahlkampf sehr bewusst von einer gewissen Seite geschürtes Gefühl der Unsicherheit den Leuten zu geben. Und Österreich ist so unsicher und weiß der Kuckuck was. Und zeitgleich eben genau diese Reaktion aus der EU war dann, ja, wir haben dort einen Anschlag, das waren zwar alles illegale Waffen, aber wir verschärfen jetzt das Waffengesetz. Und plötzlich sind bei uns die Anträge auf Waffenbesitzkarten teilweise im Monat nicht nur um 10-20%, sondern um das 10-20-fache gestiegen für einige Monate. Wir halten auch heute noch immer auf einem Level, wo ich sage, wir sind auf circa 3-4 Mal mehr Waffenverkäufe als damals, vor 2015. Das heißt, ja, die Leute bewaffnen sich mehr. Wobei man dazu sagen muss, ich brauche mir nur die einschlägigen Statistiken anschauen von Amnesty International etc. Wir hatten letztes 2017, wenn ich mich recht entsinne, 41 vorsätzliche Tötungen in Österreich. In New York, wenn ich mich recht entsinne, sind es alleine in New York, hat ungefähr so viel Bevölkerung wie ganz Österreich, sind es in einem Jahr durchschnittlich zwischen 280 und 300 Tötungen. Die Sicherheit ist extrem groß. Aber es wurde halt einfach damals auch ein politisches Mittel. Man hat der Bevölkerung eingeredet, ja, du wirst jetzt, wenn du auf der Straße bist, mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgeschlitzt oder vergewaltigt oder sonst irgendwas. Daraufhin haben sich die Leute zu bewaffnen begonnen.
Wollen Sie noch dazu was sagen?
Ich möchte hinzufügen, dass dann aber auch noch dazu gewisse, so wie Sie es schon angedeutet haben, gewisse politische Entscheidungsträger natürlich eigentlich offen Werbung gemacht haben für Waffen und dann wiederum auch eine spezielle Partei und ein spezieller Hersteller, nämlich die FPÖ und die Firma Glock. Und da gibt es dann eben, es gab dann zum Beispiel im Präsidentschaftswahlkampf, das können sich die meisten wahrscheinlich eh noch erinnern, wie dann der Kandidat Hofer, jetziger Verkehrsminister, plötzlich öffentlich gemacht hat, ja, ich habe mir eine Glock 26 gekauft, um mich zu schützen. Glock 26, meines Wissens ein Modell, das eher kompakt ist, das man gut verdeckt tragen kann. Egal, jedenfalls ist das natürlich etwas, das bei den Leuten dann hängen bleibt. Oder es gab, ich glaube, es war in Salzburg ein Bezirkspolitiker von der FPÖ, der mit einer Glock dann auf Facebook posiert und das in direkten Zusammenhang bringt, auch mit dem Anstieg der Flüchtlingszahlen. Und er sagt mehr oder weniger, ich schütze mich. Also das ist eigentlich Werbung und gleichzeitig Angstmache, die da betrieben wird.
Ich finde es sehr, sehr lustig, dass hier gerade die Politiker mit den Glocks posieren. Ein Sportschütze, der intensiv schießt, wird vielleicht anfangen mit einer Glock, aber spätestens nach einem Jahr kommt er drauf, dass das eigentlich eine sehr einfach gehaltene Schusswaffe ist, die weder mit großer Präzision noch sonst irgendwas glänzt. Glockwaffen, die wurden in den 70er Jahren konzipiert mit dem Hintergedanken, alles, was irgendwie auch ansatzweise kompliziert macht, das die Bedienung wegzulassen. Da war nie die Maxime Präzision. Einfach alles weglassen, viel Plastik hinein, damit ich ganz, ganz, ganz preisgünstig eine Waffe produzieren kann, die A, billig ist und B, die auch für einfache Gemüter einfach zu bedienen ist.
Ja, aber man muss sich einfach bewusst sein, dass das in unserer Welt ein Statussymbol ist und dass das wirklich nicht nur im Inland ist, sondern absolut über die Grenzen geht.
Zum Punkt Statussymbol, da ist ein, finde ich, sehr interessantes Ergebnis unserer Recherche. Wir haben alle Nationalratsabgeordneten gefragt in unserem Parlament, ob sie eine Waffe besitzen oder nicht. Und es ist sehr interessant, wie unterschiedlich hier auch anhand der Parteigrenzen geantwortet wurde. Für manche war das eine ganz normale Frage und das ist einfach beantwortet worden.
Für andere war das quasi ein Eingriff in den Privatbereich, eigentlich ein Affront, das überhaupt zu fragen.
Interessanterweise von derselben Partei, die auf Facebook mit den Waffen posiert, ist das dann wiederum thematisiert worden. Von der FPÖ gab es praktisch keine Antworten auf diese Frage. Die Partei hat eigentlich geschlossen die Antwort verweigert. Der Johann Gudenus hat das sogar im Nationalrat dann thematisiert, dass wir ihm da quasi wochenlang nachgelaufen wären, um zu fragen, ob er denn eine Waffe hätte und ihn quasi, hat er dann eigentlich durch die Blume gesagt, eigentlich belästigt hätten dadurch. Wir wollten ihm einfach nur die Chance geben zu antworten. Fazit ist, die Parteien SPÖ, NEOS, Liste Pilz haben fast vollständig geantwortet. Großteils haben sie keine Waffen. Die ÖVP hat mehrheitlich keine Antwort gegeben. Die FPÖ hat fast geschlossen keine Antwort darauf gegeben.
Die Vollversion ist auf soundcloud.com/veto-podcast zu finden. Teens Talk.
Morgen ist Dienstag.
Heute ist Dienstag.
Heute ist Dienstag.
Heute ist Dienstag.